Okay.
Jetzt haben wir alle drauf, ja?
Ja, und jetzt zählen wir einmal reihum. Also ich sag 1, Bassi 2, Digger 3, Fizzle 4 und so weiter, okay?
Boah, das ist voll verwirrend für mich, weil ich habe eine ganz andere Reihenfolge da.
Ja, ja, aber das ist ja wurscht, du merkst ja nur, welche Position du
hast. Nee, es ist doch besser, wenn der Kamera rundum geht. So.
Ja, aber das ist ja bei jedem anders.
Ja, dann machen wir es so, wie es bei mir ist.
Stimmt, das ist bei jedem anders, gell?
Ja. Ich bin 1. Und wer
ich bin 2.
2, okay, also. Okay.
Ja, so macht es Sinn, ja.
1.
2.
Digga?
Ach so.
Also bei mir käme jetzt der Fizzle.
Nein, das ist bei mir ganz woanders. Aber das
bei Basti ist auch so, also sind wir die Mehrheit.
Ja, okay, dann Fizzle, du bist Fizzle, die 3.
Wie ist bei dir?
Ich bin links unten.
Ja, bei mir ja, auch.
Genau. Da, wo, da kehrst hier.
Ja.
Das passt. Dann nur beim okay. Robert wieder nett.
Da bin ich 3,
okay. Nee, dann ist bei mir auch so.
Mhm, ja, du bist dann, wieso zählst du dann? Wie kommst du denn auf die Reihenfolge?
Ist scheißegal, das. Alter. Wie,
na, ist komisch.
Aber wie kommst du drauf, wenn du genau das Gleiche siehst, Alter?
Robert ist rechts oben, Basti ist rechts unten.
Ja, ja, bei mir auch.
Ja, Alter, also jetzt, come on.
Ja, komm jetzt. Also, 1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8.
Naja, passt. Ja, es ist ein bisschen Delay, aber das ist normal.
Ja.
Hallo und herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge Down to Dorf. Heute mit Special Guest und zwar ein Feuerwehrmann. Exklusiv hier im Podcast. Das hat es noch nie gegeben. Hi, Fizzle.
Hallo, Grüße draußen.
Robert und der Digger sind natürlich auch dabei. Servus.
Hallo. Hallo.
Ich bin kein Feuerwehrmann, aber ich bin auch heiß.
Ich will Feuerwehrmann werden. Ich will ein Feuerwehrmann werden.
Nur zu. Wir können jeden gebrauchen da draußen.
Zu. Genau, heute Special Guest. Wir haben das ja vor einigen Folgen mal angekündigt, dass wir den Stefan mal im Podcast haben. Und ja, heute hat es endlich geklappt. Und wir haben einen Haufen Fragen und ich hoffe, der Fizzle hat ganz viele Antworten.
Ja, und woher kennen wir den Fizzle? Fizzle ist ein sehr alter Freund von uns. Deswegen passt es ganz gut, weil eigentlich alle Leute, die wir bisher eingeladen haben, das sind alles irgendwie so Wegbegleiter. Und Fizzle ist eben einer davon. Wir waren zusammen im Breakdance und haben gezockt zusammen und haben in einer Band gespielt und was weiß ich nicht alles. Und Fizzle
hat gefeiert.
Ja, genau, gefeiert haben wir. Und genau, letztens, wie das ganze Thema eigentlich aufkam, war, ich habe das ja in einer Folge erzählt, ich glaube 122 oder sowas war das, oder? Folge, ja, wo ich zu Besuch war und auf einmal war ein Feuerwehreinsatz, weil nebenan ein Haus abgebrannt ist und dann kamen Feuerwehrautos und Helis und alles Mögliche. Und da dachte ich mir, ja, das ist ja echt krass, wie gut das alles funktioniert und so. Es wäre eigentlich mal interessant, ein bisschen Insight zu bekommen von jemandem, der sich auskennt. Und da habe ich mir gedacht, ich kenne doch da jemanden, Stefan, der schon seit, ich glaube, über 20 Jahren bei der Feuerwehr ist, oder?
Das reicht gar nicht. Also mittlerweile sind es sogar schon 25 Jahre. Schon,
ach, was?
Schon eher so ein Prime-Mitglied, wenn man das so sagen kann.
Ja, willst du uns mal kurz vielleicht erzählen, also kurz vielleicht was zu dir erzählen? Also wie bist du zur Feuerwehr gekommen? Was machst du sonst so?
Ja, also sehr gerne. Also erstmal möchte ich mich bedanken für die herzliche Begrüßung und ich freue mich tatsächlich sehr, in eurem Podcast zu sein. Und ich möchte meine Erfahrungen und meine Erkenntnisse mit euch teilen. Und ich habe mich auch entsprechend ein bisschen so vorbereitet. Ich habe die Folge 122 dann nochmal angehört und mir eure Fragen notiert und vielleicht können wir da in diesem Zuge auch ein bisschen drauf eingehen. Ja, also zu meiner Person, ich bin jetzt seit 25 Jahren bei einer freiwilligen Feuerwehr. Wir können später mal darüber sprechen, was es bedeutet, bei einer freiwilligen Feuerwehr zu sein. Was ist eine Berufsfeuerwehr? Was ist eine Betriebsfeuerwehr? Da gibt es ein paar Unterschiede in der Aufbau, in deren Strukturen, aber im Großen und Ganzen arbeiten die natürlich auch immer gleich. Feuer wird immer auch ja gleich bekämpft, genauso alle anderen.
Löschen auch nur mit Wasser.
Genau, ja. Richtig.
Ja. Wir löschen auch nur mit Wasser. Mhm. Das stimmt ja nicht. Das ist ja, da geht es ja schon los. Ich glaube, das war ja letztes Mal in der Folge 122. Hast du das, glaube ich, auch gesagt, Bassi? Mit dem, wir löschen ja, oder? Da war irgendwie sowas.
Ich hab die Frage in den Raum gestellt, warum es da keinen neuen Shit gibt. Immer nur einfach Wasser drauf spritzen, wie vor tausend Jahren. Das konntest du nicht sein. Wo ist da die Innovation? Ja? Wo ist der Merger?
Wo sind die Merger? Ja? Wo ist VR? Ja.
Also können wir
dann, VR in der Feuerwehr, ja?
Wir können da später dann gerne nochmal drauf eingehen. Ich habe es mir auch notiert und einige Gedanken auch irgendwo noch zurechtgelegt. Aber ja, das glaube ich, das ist im späteren Verlauf dann, das ergibt sich dann. Ich würde vielleicht erstmal weitermachen. Ja, 25 Jahre eben hier Einsatzerfahrung. Angefangen habe ich schon in der Jugend, ich glaube mit fast 14. Heute darf man auch schon mit 12 Jahren zur Jugendfeuerwehr beitreten. Krass. Bis man dann 18 ist. Und letztendlich dann wenn man volljährig ist, in das Einsatzgeschehen dann eintreten kann. Ne? Und darf man auch draußen an Ort und Stelle auch mitwirken, ohne irgendwie nur der Zuschauer zu sein oder vielleicht mal bei Straßensperren zum Beispiel oder am Seitenrand einfach ein bisschen so mitwirken kann.
Da habe ich immer eine Frage.
Ja.
Ganz kurz. Das heißt, du kannst mit 12 anfangen, aber so in die Action darfst du quasi erst ab 18?
Das ist richtig. Mit 16 Jahren kannst du aber schon mitfahren im Fahrzeug und der Einsatzführer oder Gruppenführer entscheidet dann, kann er dich einsetzen, ist es vertretbar, dass man einen, Minderjährigen jetzt hier schon arbeiten lässt. Und das Ganze natürlich auch außerhalb des Gefahrenbereichs. Also es muss auf jeden Fall ausgeschlossen sein, dass hier irgendjemand zu Schaden kommt, speziell wenn es Jugendliche unter 18 sind.
Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt nicht 18 oder wenn ich nicht unter 18 bin, also ab 18 Jahre, wie lange würde dann so eine Ausbildung dauern, bis ich dann tatsächlich mitfahren darf?
Bei einer freiwilligen Feuerwehr, das kann man so pauschal gar nicht so sagen. Also am Anfang muss man sich schon ein bisschen so einleben in die ganze Thematik, viele Übungen auch mitmachen, sich alles mal anschauen. Man wird auch an die Hand genommen. Es gibt auch einen Mentor, der jetzt neue Feuerwehranwärter an die Hand nimmt und ihnen alles zeigt, was sind diese Grundhandgriffe, auf was kommt es an, was ist zu tun im Einsatz, was sind die Positionen. Da gibt es einfach ganz viel, was man erstmal lernen muss. Und das erste Jahr, die ersten zwei Jahre, da ist eigentlich schon so ziemlich ausgeschlossen, dass man auch mal rausfährt zum Einsatz. Das läuft dann einfach auch noch nicht. Also da braucht man echt ein bisschen Erfahrung, dass man auch draußen an Ort und Stelle mitmachen kann, weil wenn es wirklich mit harter Fahrt kommt, da muss jeder Handgriff sitzen, da kann man nicht irgendwo, ich sag mal, einen Noob dann kurz mal erklären, hey, was machen wir hier so, weil dann kommt es ja drauf an, da zählt jede Sekunde. Also,
das heißt aber, zwei mal. Jahre ist so ein Zeitraum, wo man sagt, okay, nach zwei Jahren könnte es schon sein, dass man dann mitfährt und dann schon was machen kann.
Ja, durchaus. Es gibt dann auch verschiedene Schulungen, verschiedene Lehrgänge. Manches macht man auch an der eigenen Feuerwehr, am eigenen Stützpunkt. Es gibt dann Lehrgänge auch an den Feuerwehrschulen, an den drei bayerischen, also ich gehe jetzt immer von Bayern aus, auch später in den Ausführungen. Da gibt es eine in Geretsried bei München. Eine Feuerwehrschule befindet sich in Würzburg und noch eine in Regensburg. Also es gibt immer drei, die drei großen. Die besucht man, um Spezialwissen einfach sich anzueignen oder Führungspositionen zu bekleiden später dann mal. Aber diese Grundausbildung, die passiert dann auf Landkreisebene. Da gibt es dann spezielle Ausbildungszentren oder auch andere freiwillige Feuerwehren, die spezielle Lehrgänge anbieten. Die kann man dann besuchen und den Grundlehrgang machen. So beispielsweise ist dieser sogenannte Truppmann, das wäre jetzt mal dieser erste Schritt, dieser erste Lehrgang, den man machen kann. Und da lernt man eigentlich schon so ziemlich auch das Einsatzgeschehen, dass man auch später mal mitmachen kann. Das geht dann auch weiter. Ja, Robert?
Und eine Sache, glaube ich, die sich, ich weiß nicht, wie das war, als du angefangen hast vor 25 Jahren, was sich echt krass anhört.
Voll,
das wenn du zu fucking alt wärst.
Ja.
Da war es ja wahrscheinlich noch so, dass nur Männer zugelassen waren, oder?
Nee, das war auch zu meiner Zeit schon, dass auch Frauen gerne zur Feuerwehr gegangen sind, auch wenn der prozentuale Anteil deutlich geringer war. Ich muss das zugeben, das ist heute zwar auch noch nicht so, wie wir uns das vorstellen, aber die Mitgliederzahlen von weiblichen Personen nehmen es hier auch stetig zu. Also ich weiß noch, als ich angefangen habe, zum gleichen Tag war sogar noch eine Frau dabei, beziehungsweise ein Mädel, wir waren dann noch in der Schule. Ja, ich kannte sie auch. Ja, heute ist sie aber leider nicht mehr dabei. Das war halt nur eine Sache von ein paar Wochen. Dann hat sie sich für andere Hobbys entschieden, womöglich.
Aber allein die Tatsache, dass du dir gemerkt hast, dass da eine Frau dabei war, zeigt ja auch schon, wie selten das eigentlich ist.
Ja. Aber es heißt ja auch Feuerwehrmann, ja?
Ja, oder Feuerwehrfrau.
Ja, schlechter Witz von mir
ich
natürlich.
Ich wollte auch fast einen schlechten Witz machen. Ich habe es extra verkniffen, Alter.
Es ist schon der dritte, den man verkneifen müsste. Deswegen einer muss raus, ja. Schlechte Witze, ohne schlechte Witze ist unser Podcast da nicht so.
Ich habe sogar mal ein paar Facts hier da, wenn wir gerade beim Thema sind. Das habe ich mir sogar aufgeschrieben. Und ich gehe jetzt wiederum von Bayern aus. Und hier kümmern sich circa 326.000 aktive Feuerwehrleute. Davon rund, was schätzt ihr, sind hier ehrenamtlich von diesen 326.000 und der Rest dann Berufsbetriebsfeuerwehr.
Also 326.000 ist alles, was auf Feuerwehr rumläuft, so.
In Bayern so circa 326.000 aktive Feuerwehrleute.
Ich schätze, dass davon über 50% freiwillige Feuerwehr sind. Ich glaube sogar über 60% sind freiwillige Feuerwehr. Ich glaube sogar,
ich hätte also 200.000 hätte ich geschätzt.
Ich hab das sogar mal gehört. Ich glaube, es sind sogar über 90%.
Ach krass.
Was überschätzt du?
Ja, ich habe so 200.000 geschätzt, aber jetzt bin ich mir natürlich nicht mehr so sicher.
Okay, also ich löse das Ganze auf.
Macht schon Sinn,
das. Also tatsächlich, um beim Prozentualen zu bleiben, 95% aller Feuerwehrleute sind ehrenamtlich aktiv.
Oder.
Ja. Das ist so krass eigentlich, wenn man sich das überlegt, weil ich persönlich hab ja nicht so viel Kontakt zur Feuerwehr, was wahrscheinlich gut ist, wenn man ja selber jetzt auch kein Mitglied ist und so ab und zu sehe ich hier die Feuerwehr, weil hier im Hotel wird öfter mal Feueralarm ausgelöst. Aber es ist eigentlich total krass, weil das ist ja so ein Grundstein der Sicherheit, sag ich mal. Und es basiert total auf Freiwilligkeit.
Ja, richtig.
Eigentlich ist das ein totaler Skandal, gell? Also stell dir das mal bei anderen Berufen vor, wie Pfleger oder so, wenn das irgendwie 95% nur so freiwillig machen hatten.
Bei der Polizei.
Ja gut, aber das ist ja was anderes.
Das ist eigentlich krass.
Als Feuerwehrmann, also so würde ich jetzt einschätzen, hast du ja nicht rund um die Uhr was zu tun. Ne? Also du, wenn du jetzt beruflich Feuerwehrmann bist, dann hast du natürlich so deine Schichten, die du durchziehst, dann pennst halt, dann, also wenn du halt auf Bereitschaft bist oder wie auch immer, dann pennst halt, dann bist halt in deinem, so stelle ich es mir vor, ne? Bist halt in deinem Feuerwehrgebäude und bist halt auf Abruf da. In der Zeit wirst du nicht viel machen. Du wirst ein bisschen grillen, du wirst ein bisschen Sport machen, du wirst dich.
Du meinst es bei der Berufsfeuerwehr?
Ja, grundsätzlich, genau. Also wenn es dein Beruf ist, ja. Und bei der freiwilligen Feuerwehr ist halt so, du rückst aus, du hast einen Beruf, du hast ein normales Leben, in Anführungszeichen. Und wenn es brennt, so ist es halt, dann, oder wenn halt der Unfall ist oder was auch immer, dann rückst du halt aus. So. Ich glaube, das ist einfach ein Kostenfaktor, der da auch ganz grob eingespart wird, kann ich mir vorstellen, oder?
Ja, es funktioniert ja, solange sich Leute finden. Ich weiß nicht, Füssel, ob du da irgendwie einen Einblick hast, ob sie das verändert. Also es haben ja viele Vereine Nachwuchsprobleme.
Ja.
Weil es kann ja auch durchaus, ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass das schwierig wird mit der Zeit, wenn immer weniger Leute das freiwillig machen, weil dann bleibt dir irgendwann nichts anderes übrig, als dass du Berufsfeuerwehr brauchst, oder? Ja,
also es gibt immer wieder mal Meldungen oder Nachrichten, die zeigen, dass einige kleinere Feuerwehren tatsächlich Nachwuchsprobleme haben, speziell dann, wenn die Einwohner tagsüber ihren Job nachgehen und vielleicht nicht im Ort arbeiten und dann nicht da sind und nur irgendwie abends dann zurückkommen. Manche verlieren dann auch irgendwo oder entwickeln kein Interesse dafür und dann fehlt dann ganz einfach der Nachwuchs. Das geht dann so, manchmal sogar so weit, dass sie kleinere Feuerwehren sogar auch mal schließen müssen. Das ist dann eine sehr traurige Entwicklung eigentlich, aber das ist nicht unbedingt der Regelfall, aber man stellt immer wieder fest, dass auch sowas passiert.
Und in dem Fall übernimmt dann die nächste Gemeinde, oder?
Also es ist so, wenn der Brandschutz nicht mehr sichergestellt werden kann, dann ist man erstmal auf die nächste Feuerwehr angewiesen, vom nächsten Ort. Ja, damit sie zu einer gewissen Zeit auch irgendwie am Einsatzort sind und diesen abarbeiten können. Wenn es jetzt dann partout sich niemanden finden würde, der diesen Brandschutz sicherstellen kann, und die umliegenden Feuerwehren eventuell eine zu lange Anreise hätten zu dem ganzen Ort, dann gäbe es, und das ist tatsächlich erst der letzte Schritt dann, Möglichkeiten, eine Pflichtfeuerwehr einzuführen. Da werden dann die Bewohner, ja, wie der Name schon sagt, Pflicht, ne, dazu wird verdonnert, einfach Dienst zu leisten. Ja.
Ach so, das ist dann diese, so eine dieser Bürgerpflichten, die es so gibt.
Ja, diese rechtliche Möglichkeiten gibt's, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass es schon jemals irgendwann mal in Kraft getreten ist oder diese Option mal gezogen worden ist.
Aber auch ohne, also ist mir nicht bekannt. Ohne bezahlt zu werden, quasi.
Ja, richtig.
Okay. Auch krass.
Das bringt der Name mit, also ehrenamtlich, also nicht bezahlt. Es gibt natürlich schon irgendwie bei uns Kommandanten oder Gerätewarte, die bekommen eine minimale Aufwandsentschädigung, weil eben das Arbeitsaufkommen deutlich höher ist als von einem normalen Feuerwehrmann. Also die leisten dann wirklich Arbeit an dorten. Ja,
gut, Arbeit leisten wir. Ja, die verwalten alle, das Ganze ja auch, oder? Also.
Ja, das verwalten tun wir uns selber, aber der Zeitaufwand, vor allen Dingen, wenn es vielleicht um technische Prüfungen geht oder um Gerätewartung oder die Instandhaltung, das ist dann wirklich mit sehr viel Arbeit verbunden, das die ja natürlich auch in der Freizeit leisten.
Ja. Das ist ja auch voll krass. Ich meine, wir kennen uns ja schon lang und das ist ja voll oft so, dass du auf irgendwelchen Schulungen bist oder Weiterbildung oder irgendwelchen Untersuchungen und so. Das technische, oder wie soll ich sagen, die Qualifikation ist ja mittlerweile so heftig. Also vor allem, wenn man so lange schon dabei ist, dann ist man ja eigentlich total gut ausgebildet. Und da braucht man ja auch Leute, die ja da voll ambitioniert sind, sonst kannst du es ja gar nicht machen.
Ja.
Die Gerätschaften werden ja wahrscheinlich auch immer komplexer mit IT und neuen Geräten und keine Ahnung was.
Das kommt alles mit der Zeit. Also man fängt, wie ich es vorher schon mal gesagt habe, klein an mit der kleinsten Stufe dieses Truppmanns, und wenn man dann irgendwie auch Gefallen daran findet, wenn man Interesse entwickelt, dann kann man immer noch eine Stufe weitergehen. Die Möglichkeit hat man, dass man auch dann den sogenannten Truppführer irgendwann macht und dann den Atemschutzgeräteträger, den braucht man auch eine besondere Ausbildung, nimmt man dann Maske tragen kann, den Prestoff-Atmer, den sogenannten, und dann auch in den Innenangriff damit gehen kann. Also braucht man auch noch eine ärztliche Untersuchung. Man muss dafür körperlich und geistig geeignet sein. Eine gewisse Stärke auch mitbringen. Nicht nur, dass du irgendwie dann drin im Haus eine Gefahr für dich und andere irgendwie darstellst. Genau. Das wären so die ersten so Sachen, dass man wirklich auch ordentlich und effektiv mitwirken kann.
Es würde mich interessieren, inwieweit hat ein Feuerwehrmann zu lernen oder anders, wie weitreichend ist denn dann die Erste-Hilfe-Ausbildung bei der Freiwilligen Feuerwehr? Weil das muss ja weit darüber hinausgehen, was man zum Beispiel beim Führerschein machen muss oder so. Gehe ich mal davon aus, oder?
Also wir haben tatsächlich Erste-Hilfe-Kurse oder Erste-Hilfe-Trainings einmal jährlich. Das machen wir dann immer in der Winterpause, so um den Jahreswechsel oder im Januar, wenn es jetzt irgendwo draußen Schnee liegt und man nicht wirklich so üben können. Dann gibt es auch die Erste-Hilfe-Trainings. Wir haben auch tatsächlich in den eigenen Reihen Notfallsanitäter, Leute, die beim Rettungsdienst arbeiten, die Spezialausbildung haben, die da wirklich fit sind mit medizinischem im Hintergrund. Defi-Ausbildung als Defibrillator, das machen wir auch regelmäßig. Also auch das zählt dann zu unseren Aufgaben, wenn auch nicht primär. Es kann durchaus mal sein, es ist kein Rettungswagen irgendwo mehr frei und sie rufen uns dann zum Einsatz. Das ist auch schon vorgekommen.
Ja klar, aber die Erstversorgung könnt ihr quasi, ne?
Genau, richtig. Oder der Alarm geht raus irgendwie an Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei. Wir sind die Ersten am Einsatzort und dann kommt es auf uns drauf an, wenn der Rettungsdienst noch nicht da ist, dass wir ganz einfach dann schon mal die Ersthilfe übernehmen.
Das heißt, seid ihr Feuerwehrmänner Erste-Hilfe-mäßig besser ausgebildet als die Polizei?
Das würde ich fast bejahen. Also ohne das jetzt wirklich 100% irgendwie bestätigen zu können. Also da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber auch Polizisten haben, nicht medizinische, sondern ja, so Erste-Hilfe-Ausbildung oder Trainings. Also das müssen sie auch machen.
Ja, okay.
Aber ich kann mir vorstellen, wenn eigentlich die das beruflich machen.
Eigentlich braucht man eher nach dem Kontakt mit der Polizei, braucht man dann eher.
Ja. Ja, das stimmt allerdings. Also wir sehen natürlich auch Polizeiarbeit, wenn wir an der Einsatzstelle sind, wie die arbeiten. Und ja, manchmal geht es dann auch ein bisschen rabiater zu. Und dann braucht er schon mal der Geschädigte oder beziehungsweise es können auch mal Angreifer sein, dann danach auch nochmal entsprechend Ja, medizinische Versorgung. Auch das kommt vor.
Was ist denn so das Häufigste, wegen dem man ausrückt? Also ich glaube nämlich, Feuer kommt ja nicht so oft vor, oder?
Ja, also ich habe mir da ein paar Facts dann nochmal notiert. Und ich bin echt froh, dass die Frage jetzt schon gekommen ist. Also in Bayern mussten die Feuerwehren im Jahr 2020 rund 218.000 Mal ausrücken. Davon zu rund 20.000 Brandeinsätzen. Rein rechnerisch wären das jetzt 600 Einsätze pro Tag oder ein Einsatz alle 2,5 Minuten.
Krass.
Ja, also die wiederum.
Das heißt so 10% Brandfälle.
Ja, ungefähr. Also es teilt sich wiederum auf in 20.000 Brände, ne, von klein bis groß, 107.000 technische Hilfeleistungen, sowas wie Verkehrsunfälle, Unfälle mit auslaufenden Betriebsstoffen, oder es kann auch mal ein Baum über der Fahrbahn sein oder mal ein vollgelaufener Keller beispielsweise. Dann haben wir 4.500 ABC-Einsätze in Bayern. ABC, das bedeutet atomar, biologisch und chemisch, wobei der internationale Begriff eigentlich CBRN ist. Das ist dann wieder chemisch, biologisch, Radionuklid. Und in diesem Spezialgebiet habe ich mich ein bisschen eingearbeitet. Das ist schon irgendwo
stimmt,
so mein...
Stimmt, das ist so dein Fachgebiet eher.
Ja, genau, also mein Steckenpferd, mein Fachgebiet. Also ich bin da der Strahlenschutzbeauftragte und einer von ein paar wenigen Ansprechpartnern, die sich da ein bisschen besser auskennen.
Dann haben das wir ist eigentlich ja noch, eigentlich so, ja? Dass du hoffentlich nie zum Einsatz kommst mit deinen Kenntnissen.
Nee, wir haben auch wirklich, also 4.500 solcher ABC-Einsätze. Also dort schon bayernweit, also ich glaube, in unserer Feuerwehr haben wir vielleicht so 30 gehabt im vergangenen Jahr. Aber um das Ganze nochmal zu komplettieren, es sind dann auch 60.000 Rettungseinsätze, die alarmiert worden sind, ne, die auch eine Feuerwehr fahren kann, wenn sie doch einen Rettungswagen stellen. Aber leider auch 26.000 Fehlalarme aufgrund von Täuschungsalarme oder ein ausgelöster Rauchwarnmelder, wo dann einfach nichts war, oder ein Anrufer, vielleicht eine demente oder verwirrte Person, die einen Brand meldet. Das ist dann ja.
Das ist krass, wird das dann ja quasi mehr Fehlalarme als Brände.
Ja, das kann man so sagen, ja.
Oder?
Auch krass, gell?
Krass. Da kann ich nicht hinfahren, wenn da eure
Ohren läuft. Ja, hinfahren müssen wir trotzdem immer. Also, wir können nicht ausgehen. Also, es ist nichts und dann ist doch was. Also, auch wenn es jetzt irgendwie bei der Antwort heißt, ja, kein Rauch, kein Feuer, Einsatz nicht notwendig, so fahren wir trotzdem hin und kontrollieren nochmal irgendwie die ganze Meldung und fahren dann auch wieder nach Hause. Also, wir überzeugen uns schon davon, dass auch nichts ist. Also, wir verlassen uns nicht auf irgendwelche Anrufe. Es könnte ja dann doch was sein.
Das ist ein guter Punkt, Robert, weil ich würde da jetzt gleich ein Thema starten wollen.
Willst du uns mal ganz kurz erklären, wie das eigentlich abläuft? Weil ich war ja mal bei dir in der Feuerwehr.
Ja.
Da hast du mich ja mal, das war ziemlich cool, da ging es eigentlich um was anderes, um Fotosachen, aber dann hast du mir mal so die Sachen gezeigt eben und wie das so abläuft. Wie kommt es eigentlich dazu, wenn ich jetzt einen Brand sehe und bei der Feuerwehr anrufe, dass am Ende ihr ausrückt sozusagen? Was da für Schritte ablaufen?
Ja, das kann ich dir sehr gut erklären.
Und wie schnell das passiert, das fand ich nämlich auch krass. Also wie viel Spielraum ihr da so habt.
Aber da könnte man jetzt mal so ein kleines Spiel machen da, also oder so ein Frage-Antwort-Spiel. Ich habe mir überlegt, ich frage euch, wie setze ich einen Notruf ab? Oder fangen wir an, wie lautet die Telefonnummer von Feuerwehr und Rettungsdienst?
112.
Also, wie man einen Notruf abruft, will ich kurz erläutern. Ich habe einen Film gesehen, in dem kommt eine Frau in eine Feuerwehrwache rein und dann kommt ein Typ und schreit Alarm! Alarm!
Ich kann mich da irgendwie ein bisschen so erinnern. Wie heißt denn der Titel dieses Films?
Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, es ist. Ja,
aber wir haben es, glaube ich, alle richtig gehabt, oder? Die 112 würde ich jetzt mal ganz
nett richtig Oderfahren. Mittlerweile auch europaweit 112 ist die Notrufnummer für Feuerwehr und Rettungsdienst. Also da kommt immer
durch. Ehrlich gesagt hätte ich das in dem Moment gerade nicht gewusst.
Ja, schlecht. Jetzt weißt du es, merkst du am besten. Oder schreibst dir in dicken Lettern auf dein Telefon oder auf deine Pinnwand, damit du es immer weißt. Aber wie setzt man einen Notruf ab? Wer weiß das von euch? Also, oder was passiert da?
Ich rufe an.
Also ich habe tatsächlich...
Ja, ich rufe an, sag, wer ich bin, wo ich bin, was passiert ist, wie viele Personen quasi daran beteiligt sind. Wer, wie,
und wann. Und du wartest auf Rückfragen, ja.
Wer, richtig. Wie, wann, wo, super. Warten, genau.
Genau, perfekt, ja. Wenn du dann anrufst, du kommst immer, wenn du den Einsatz 2 wählst, in eine Leitstelle. Und dann nimmt ein Disponent ab in dieser Leitstelle und der stellt dann Fragen. Also er nimmt diesen Notruf entgegen und da darf man sich jetzt nicht irgendwie erschrecken. Und ich glaube, jeder, der wo irgendwie schon mal einen Notruf abgesetzt hat, oder vielleicht kann man sich das auch vorstellen, da ist man immer so ein bisschen nervös, ne? Also irgendwie.
Ja, kurze Frage mal in die Runde. Wer von euch hat schon mal einen Notruf abgesetzt?
Einige.
Ja, alle nicken.
Einige aus dem Grund einfach, weil ich mal in der Karthalle gearbeitet habe und da Supermoto gefahren wurde und da, wenn mal der Schlüsselbein bricht oder so, rufst halt immer die Feuerwehr.
Das ist ja total lustig. Fissel so, da brennt ein Haus, dann nimmt der Fissel sein Handy. Dann klingelt sein Handy und dann ist er selber am Telefon.
Ja, das kommt jetzt nicht vor.
Hallo? Hallo?
Was ist da? Wer sind Sie? Warum rufen Sie mich an?
Also wir haben alle schon Notrufe abgesetzt.
Genau. Also dann nicht erschrecken, der Disponent, der am Telefon ist, der, ich sage mal, der reißt das Gespräch so an sich. Ne, das muss er auch so machen, um seine Schrittfolge durchführen zu können. Also der macht hier diese Fragen anhand eines Fragenkatalogs durch und währenddessen macht er schon am Computer Eingaben und er handelt entsprechend seiner Angaben und Informationen, die er dann auf seinem Bildschirm eben sieht. Ne? Er sieht ein Stichwort, also er bekommt von euch ein Stichwort, er gibt das ein, er bekommt dann einen Vorschlag, ne, um was es sich handelt. Beispiel Brand, THL, also technische Hilfeleistung oder Rettungsdienst. Brände wiederum kann er unterteilen in verschiedenen Kategorien, von klein bis groß, also 1 bis 6, wo wird klein das niedrigste ist und 6 das allerhöchste. Zumindest.
Entschuldigung, kannst du Einschub über Brand 6, was für ein Maßstab ist das, wovon sprechen wir da?
Eher so ein größerer Brand, wo mehr Löschzüge, ist schwer zu sagen, weil der Disponent natürlich immer auch entscheidet anhand seiner Informationen, die er am Telefon bekommt, aber eigentlich schon 4 Löschzüge benötigt werden, also mindestens mehrere Atemschutzgeräteträger, mehrere wasserführenden Fahrzeuge, gerne auch mit Personen in Gefahr, vielleicht auch noch mit Gefahrgut. Also ich sag, wenn es irgendwie zum B6 kommt, dann ist wirklich was los. Also da ist Alarm, ne? Und dann weißt du, dass du laufen musst.
Okay. Ja. Und das kriegst du gleich mit, oder was? Also Entschuldigung, ich habe dich jetzt unterbrochen. Du sagst ja eh, wie es weitergeht.
Ja, also noch bevor irgendwo das Gespräch beendet ist, erfolgt schon der Alarm. Und diesen Alarm bekommen wir dann auf unseren Meldeempfängern dann. Also der ist disponiert schon. Also der drückt dann aufs Knöpfchen. Er sieht genau, wo dieser Anrufer ist. Mittlerweile auch mit Handyortung. Oder er sagt seinen Standort genau. Und dann sieht er schon, welche Feuerwehr, welcher Rettungswagen ist am nächsten zu dem und wie lange braucht er für die Anfahrt. Und entsprechend hier schickt er dann das Fahrzeug dahin. Ne?
Und das ist ja super beruhigend. Ja. Also die können quasi zur Not mein Handy orten, wenn ich
im Notfall,
nicht weiß, wo ich bin.
Notfall
ich weiß nämlich
machen.
Ganz oft nicht, wo ich bin und habe oft diesen Gedanken, wie beschissen es wäre, wenn ich jetzt quasi einen Notfall hätte, aber ich kann nicht einmal sagen, in welcher Straße ich bin oder wo ich überhaupt bin.
Ich weiß ganz oft nicht, und wo ich bin.
Ja, was ich True Story ist wirklich true. Ich habe keinen guten Orientierungssinn. Und das ist so eine Horrorvorstellung von mir, dass jemand irgendwie Hilfe braucht und irgendein Notfall passiert und ich kann nicht sagen, wo ich bin. Genau.
Ja, das ist heute möglich, Angst früher nicht. Da ist man dann auf
bin ich beruhigt.
Die Bevölkerung angewiesen gewesen, ne, die dich irgendwann vielleicht mal gefunden haben. Jetzt mach das mal, das Ding auf einer Landstraße, ein Autounfall, du bist eingeklemmt und vielleicht sogar bewusstlos. Ja, was machst du dann? Warten, bis jemand kommt und dich findet? Oder dein Auto ist so modern, dass es schon irgendwie vielleicht Notrufe selber absetzen kann. Und das sieht dann natürlich auch der Disponent in der Leitstelle, wenn es vom Fahrzeug immer der Alarm gekommen ist. Dann sieht er, ich schicke jemanden.
Ach so, echt? Das passiert auch automatisiert?
Ja, das gibt's heute. Sowas.
Krass.
Ja.
Okay, und dann geil, muss man eigentlich gar nicht mehr aufpassen, so. Ja. Geht alles automatisch, wirst immer gerettet.
Ja, es gibt's doch beim iPhone auch, wenn es dich schmeißt, dann erkennt es, dass es ein Sturz war und dann kannst du einen Notruf absenden.
Echt?
Mhm. Genau, das gibt's auch, ja. Okay. Das sind alles so Frühwarnsysteme, die halt auch sehr, sehr gut funktionieren. Und ja, wir müssen da nicht mehr so arbeiten wie vor 100 Jahren. Ne, das kommen wir vielleicht langsam in dieses Thema rein. Heute kommt die Alarmierung ja auf die angesprochenen Funkmeldeempfänger, auf die analogen, jetzt dann bald auch digital. Und gleichzeitig bekommen wir auch noch Handy-Push-Nachrichten. Die sind mittlerweile auch fast sogar schon schneller wie die Meldeempfänger. Also, aber die Unterschiede sind ja minimal. Da geht es vielleicht um 1-2 Sekunden, wo die jetzt mal schneller oder langsamer sind. Also momentan fahren wir so mit so einer Art Doppel-Alarmiersystem. Also man kriegt es auf jeden Fall immer mit.
Übergangsphase quasi.
Genau, richtig. Ja, das wird dann auch alles
irgendwann besser. Und du kriegst dann diese Notruf, also das habe ich auch schon oft mitbekommen, wenn man mit dir irgendwo unterwegs ist und auf einmal geht dieses Ding einfach los. Also dann hört man einfach so einen Funk und so ein Piepen, glaube ich.
Genau, also die Alarmtonfolge. Es gibt verschiedene Tonfolgen, die man programmieren kann. Anhand dieses Tons merke ich schon, das ist was Großes, das ist was Kleines oder das ist was Spezielles. Und dann kann ich mich schon mal darauf einrichten, auf die Alarmdurchsage, was los ist. Und entsprechend daran passe ich mich dann an, hinsichtlich dem Weg zum Feuerwehrhaus. Also die Geschwindigkeit, also nutze ich mein Sonder- und Wegerecht, dass ich rechtzeitig hinkomme. Oder kann ich sagen, ja, das ist jetzt vielleicht eher unkritisch und ich fahre jetzt nicht bei Rot über die Ampel. Also es ist immer so eine Risikoabwägung. Also ich will ja nicht mich selbst gefährden oder andere Verkehrsteilnehmer. Nicht, dass da irgendjemand zu Schaden kommt. Also das muss auf jeden Fall ausgeschlossen sein.
Okay. Ich hatte noch eine Frage kurz. Diese Leute in dieser Rettungsleitstelle, sind aber keine Freiwilligen, sondern die sind hauptberuflich dort, oder?
Die werden tatsächlich bezahlt, ja.
Weil die müssen ja auch, also die haben ja quasi direkt Kontakt zu den Leuten, die vielleicht auch gerade im Panikmodus sind und die müssen ja.
Das kann auch sehr anstrengend sein. Ja, und sehr, sehr belastend auch. Na, wenn die jetzt den ganzen Tag immer nur wirklich kritische Alarmmeldungen bekommen, das Ganze auch mal psychisch zu verarbeiten, die müssen da wirklich fit sein. Die haben auch Spezialausbildung, die müssen, glaube ich, mindestens Gruppenführer sein, also im Feuerwehrwesen und auch Rettungssanitäter im Rettungsdienst, damit sie auch wirklich kompetent am Telefon Hilfe leisten können.
Macht Sinn. Okay, dann sind wir bei, du hast einen Alarm empfangen über App oder Sender oder was auch immer. Wie weit darfst du maximal weg sein von der Feuerwehr, um überhaupt am Einsatz teilnehmen zu können? Ab wann lohnt es sich für dich nicht mehr, dorthin zu fahren?
Ja, also wenn ich jetzt irgendwo am Arbeitsplatz bin und der ist einige Kilometer weiter weg und die Anfahrt ist jetzt irgendwie mehr als 5 oder 10 Minuten, dann lohnt es sich schon fast nicht mehr. Man muss ja bedenken, wenn der Alarm kommt und er geht auf mein Handy, ich muss erst reagieren. Ich muss sie eventuell anziehen zu Hause, wenn es irgendwie um 3 in der Nacht ist. Ich fahre dahin, ich hechte ins Auto, ich fahre dahin, muss mich dort an Ort und Stelle umziehen, dann ins Feuerwehrauto rein und dann rausfahren. Und was denkt ihr, wann fährt bei uns so jetzt oder im Schnitt das erste Fahrzeug so raus von der Alarmierung bis zum Rausfahren?
Also das erste Fahrzeug, glaube ich, unter 5 Minuten.
Mhm. Also tatsächlich, das ist unter 3. Fünf?
Wow. Boah, leck, okay, das ist super richtig sick. Krass. Das ist schnell.
Unter 3 Minuten, also tagsüber,
da ist die Person wahrscheinlich noch am Telefon, oder? Mit der Rettungsleitstelle.
Es kann durchaus sein, dass die Person noch am Telefon ist. Wenn schon das erste Fahrzeug rausfährt, dann sagt der Disponent auch schon, ja, mein Fahrzeug ist unterwegs, Sie können jetzt auflegen, na, es kommt jemand zur Hilfe. Und dann sagt er, alles klar, und so legt auf, kümmert sich vielleicht wieder um die verletzte Person, ne, und leistet weiter erste Hilfe im bestenfalls. Ja, bis wir da eben da sind.
Krass. Ist das schon mal vorgekommen? Also ihr sprecht euch ja nicht ab, oder? Also alle, die in der Feuerwehr sind und geeignet für so Einsätze, die haben halt den Alarm und dann geht der Alarm los und dann schauen wir mal, wer kommt quasi, oder?
Ja, das ist richtig. Wer bei uns jetzt oder generell bei so einer Feuerwehr tätig sein möchte, der muss, ja, wie ich es vorher schon angesprochen habe, der muss schon fit sein, der muss irgendwie alle Positionen auch irgendwo begleiten können. Die Leute kommen unterschiedlich zum Feuerwehrgerätehaus nach dem Alarm und niemand weiß im Endeffekt vorher, was mache ich jetzt? Na, welche Position kann ich heute irgendwie ausüben? Die laufen ins Feuerwehr, die ziehen sich an, die hechten ins Auto, die sitzen irgendwo. Na? Also gehen wir mal von einem Zug aus, so ein Löschzug, der besteht aus einer Einsatzleitung oder dem Einsatzleitfahrzeug, einer Drehleiter und einem Löschfahrzeug. Also oftmals heute auch diese Hilfeleistungslöschfahrzeuge, die jetzt irgendwie für Brand und Unfälle geeignet sind. Und jetzt hier bei dem Hilfeleistungslöschfahrzeug gibt es genau 9 Sitzplätze in diesem Fahrzeug. Also vorne gibt es den, ich sage jetzt erstmal Fahrer oder den Beifahrer, und hinten drüber sitzen wiederum 7 Leute der Mannschaft. Und jetzt kommt es ganz darauf an, wenn du eben diese Plätze belegst, musst du überlegen, wo sitze ich und was ist meine Aufgabe. Also jeder Sitzplatz da drin hat eine eigene Aufgabe dann schon. Also vorne, links der Fahrzeugführer ist, ist der sogenannte Maschinist. An Ort und Stelle draußen, der bedient dann beispielsweise die Pumpe des Fahrzeugs und kümmert sich generell um das Fahrzeug, das einfach funktioniert. Vorne sitzt dann als Beifahrer der sogenannte Gruppenführer. Der hat irgendwie zur Aufgabe, dass er die Mannschaft führt oder beziehungsweise seine Einheit. Das wird dann der Einheitsführer, und er gibt dann die Befehle und die Kommandos. Also das sind dann schon irgendwie auch militärische Hierarchien. Das ist auch eine Frage, die ihr jetzt dann hier nochmal gestellt habt. Hinten dann gibt's dann die Positionen, den Angriffstrupp, den Wassertrupp und den Schlauchtrupp.
Das wäre zwar ein bisschen fies.
Ja, und den Melder. Also der Angriffstrupp hat dann die Aufgabe, eigentlich vorrangig Feuer zu löschen, dass er ins Gebäude vordringt, beim Innenangriff oder natürlich auch draußen, wenn es ein Brand im Freien ist. Oder beim Verkehrsunfall bedient er den Spreizer und das Schneidgerät und befreit dann im Endeffekt die Person. Der Wassertrupp ist dann für die Wasserversorgung zuständig, und der Schlauchtrupp unterstützt noch mit Gerätschaft, mit Schlauchen, mit Licht und kann auch die Verkehrsabsicherung beispielsweise übernehmen. Ja, und so hat jeder eigentlich schon gleich so seine Aufgabe, jeder weiß Bescheid, dass man nicht lange sich irgendwie absprechen muss, wer macht heute was, sondern es ist eigentlich gleich schon vorher geregelt.
Okay, ganz kurz. Heißt das, ein Auto muss immer voll besetzt sein, damit die Truppe, die da gerade losfährt, in einem Auto auch funktionieren kann? Oder ist es so, dass auch Plätze leer bleiben können und dementsprechend abgewogen werden muss, welche Position, welche Aufgabe ist gerade wichtiger und die wird dann besetzt?
Ja, auch das kommt vor. Also idealerweise ist das Auto voll besetzt mit 9 Personen. Es ist dann eine sogenannte Gruppe. Wenn man das jetzt runter reduziert auf 5 Personen, haben wir immer noch eine Staffelbesatzung. Mit einer Staffelbesatzung, das weiß dann auch jeder, wir haben heute zu wenig Leute. Was sind dann meine Aufgaben? Da muss man halt dann irgendwie für den nächsten dann einspringen und dann, ja, vielleicht einen Handgriff mehr machen. Aber auch das funktioniert mindestens dann, bis das zweite Angriffsfahrzeug auch dann da ist. Also wenn es irgendwo was Größeres ist. Also es ist nicht so, dass wir einen Einsatz, wenn es der größer ist, völlig allein abarbeiten müssen. Wir wissen dann, dass wir in der Hinterhand immer noch ein Fahrzeug haben, das stößt dazu, oder vielleicht auch eine benachbarte Feuerwehr, die wir alarmiert haben, beziehungsweise auf die wir auch zurückgreifen können. Wenn du sagst, das Einsatzszenario ist irgendwie zu groß, wir brauchen Unterstützung, dann alarmieren wir gleich die nächstliegende örtlich zuständige Feuerwehr.
Das macht ihr dann selber oder macht es die Leitstelle?
Das macht dann der Einsatzleiter oder der Kommandant, der entscheidet nach einer gewissen Regel, ne, was er dann noch braucht. Also das ist dann eher schon in der Führungsebene, was man hier dann lernt, was er an der Einsatzstelle noch an Bedarf irgendwo braucht. Ne. Der Robert hat mir gesagt, zum Beispiel den Einsatz mit dem Hubschrauber, den er selbst da miterlebt hat.
Zwei Hubschrauber,
ja. Das ist eigentlich meistens nicht in der Erstmeldung enthalten, sondern das sieht man erst an Ort und Stelle, brauche ich den Hubschrauber, ne? Kann man ihn vielleicht nicht anders transportieren oder schneller oder schonender, dann kann ja auch schon mal sein, dass wir eben diesen Hubschrauber hier irgendwo alarmieren müssen. Ja, der auch innerhalb weniger Minuten dann eintreffen kann.
Okay, also das heißt, nur um das mal ganz kurz abzuschließen, ein Auto fährt nicht los unter 5 Personen.
Ja, kann man so sagen, eigentlich. Okay. Ja, es ist auch schon mal vorgekommen, aber eigentlich wird schon gewartet, dass man eben schlagkräftig ist.
Aber wie wird denn, also ich meine, als ich da bei euch in der Feuerwehr war, da gab es so einen Bildschirm und ich glaube, da stand auch immer so da, wie viele Leute potenziell gerade zur Verfügung wären. Man weiß ja letztlich nie, ob da jemand auf dem Geburtstag ist und vielleicht besoffen ist oder so, oder ob da jemand gerade irgendwie
nicht einfach nicht imstande ist, irgendwie zu fahren. Aber wie kann man da so den Überblick behalten? Also, dass man so weiß ungefähr, wir sind auf jeden Fall sicher.
Das ist ein guter Einwand. Also grundsätzlich ist es so, gehen wir mal von einem Einsatz tagsüber aus. Hier sind dann in der Leitstelle gewisse Personenanzahl hinterlegt. Ja, das kann man irgendwie, das kann man angeben, beziehungsweise der Kommandant gibt eine Zahl aus. Sagen wir mal 15, 20, 25 Leute garantieren wir, dass hier tagsüber wirklich zum Feuerwehrhaus im Alarmfall kommen und die dann rausfahren. Er sieht auch, was sind für Fahrzeuge vorhanden, was sind für Gerätschaften vorhanden, habe ich genug Wasser, habe ich genug Atemschutzgeräteträger und entsprechend da sieht er dann das Fahrzeug und das kann dann auswählen und alarmieren. Wenn er jetzt denkt, untertags, okay, jetzt sind vielleicht eben 15 Leute gemeldet, ich brauche aber mehr, dann kann er sofort auf die nächste Feuerwehr auch zurückgreifen und die halt mit dazu holen. Aber das erste Angriffsfahrzeug ist dann ist auf jeden Fall sichergestellt, dass es rausfährt. Mhm. Also das wissen die, das ist vorher so abgemacht.
Und an so besonderen Tagen, wie wenn jetzt irgendwie Stadtfest ist oder Silvester oder so, da sprecht ihr euch einfach ab wahrscheinlich, oder?
Ja, das ist auch tatsächlich so. Also wir haben genug Einsatzkräfte, die jetzt den Silvester gediegen feiern oder auch nicht feiern. Die bleiben dann zu Hause oder die sagen von vornherein, ich bin da, ich kann fahren. Oder auch bei Geburtstag oder großen Festen. Es wird dann gerne mal eine Bereitschaftsdienst auch irgendwo aufgestellt. Natürlich immer auf freiwilliger Basis. Man kann sich dann melden. Der sagt dann, ja, ich habe Zeit, ich würde gern mitfahren. Und somit kann man immer sagen, ja, wir haben eigentlich die nötige Anzahl an Kräften auch immer stets zur Verfügung.
Kann eigentlich jeder dann dementsprechend, also ich meine, ich glaube, ich könnte zum Beispiel so ein Feuerwehrauto gar nicht fahren. So ein Löschfahrzeug. Ja. Da brauchst du ja wahrscheinlich einen LKW-Schein oder so, oder?
Ja, ganz genau. Also um ein Feuerwehrfahrzeug fahren zu dürfen, brauchst du tatsächlich diese Führerscheinklasse C oder CE, wenn du noch einen Anhänger mitführen willst. Und dann die Maschinistenausbildung. Ja, du musst dann die Pumpe bedienen können oder die Gerätschaften, du musst wissen, wie funktioniert mein Fahrzeug. Und erst dann kannst du auch wirklich draußen dann einen Einsatz anfahren. Genauso haben wir, wenn du eine Drehleiter irgendwie fahren möchtest, dann brauchen wir auch die sogenannten Drehleitermaschinisten. Der hat auch nochmal Spezialausbildung. Das ist mir gar nicht so einfach, diesen Leiterpark zu bedienen, das Ausfahren oder das Anleitern. Wo kann ich mich aufstellen? Was für einen Winkel brauche ich? Wie hoch komme ich? Das ist sehr speziell. Das erfordert ziemlich viel Übung, bis ich das drauf habe.
Ja, das klingt auch so. Ich meine, da will man ja auch nicht irgendwas falsch machen.
Ja.
Bevor wir vielleicht zu den noch positiven Aspekte der Feuerwehr, weil da ich gerne nur mit drauf eingehe, hätte ich nur einen negativen Aspekt, wo ich mir reg ich mich schon auf, wenn ich nur davor höre, und zwar so Schaulustige, die halt irgendwie, weil nicht bei Verkehrsunfällen oder sonst, wenn irgendwas halt los ist, dann irgendwie im Weg blockieren und blöd beim Handy filmen müssen und so. Wie schaut's da aus? Ist das ein großes Ding oder kommt das nur selten vor?
Ja, tatsächlich stellt man sich immer mehr fest, auch mit den modernen Smartphones, wo die einfach jeder jetzt hat und auf Knopfdruck Videos aufnehmen können oder auch irgendwelche Patienten zum Beispiel filmen könnten. Das finden die dann wahrscheinlich nicht so in Ordnung und man muss auch wirklich ganz klar an dieser Stelle sagen, das ist eine strafbare Handlung. Also das gehört sich auch nicht, dass man dann hier hingeht und Filmaufnahmen erstellt. Also es ist auch respektlos gegenüber dem Geschädigten oder der Person, der gerade vielleicht jetzt irgendwo Hilfe braucht. Ich würde es nicht machen. Also wir müssen uns natürlich aber auch irgendwo dann entsprechend wieder aufstellen und uns Sichtschutzwände besorgen oder diese kaufen und entsprechend die Leute auch wegschicken. Die kommen immer mehr. Aber auch Schaulustige ist immer dann irgendwo noch lieber als wie irgendwelche aggressiven Leute, die jetzt uns angreifen an Ort und Stelle oder bepöbeln, bespucken, haben wir schon Meldungen gehabt, das habt ihr sicherlich in der Silvesternacht in Berlin auch mal gehört. Also das kommt auch immer mehr, das ist etwas, das wir überhaupt nicht verstehen können, warum sich sowas eigentlich häuft. Das macht die Sache natürlich oder den ganzen Job dann nicht mehr angenehm, das muss man vielleicht auch mal so sagen, ja.
Ja, das glaube ich schon, weil man macht das ja freiwillig, man begibt sich ja selber ins Risiko, also ihr macht das ja nicht, das ist ja nicht irgendwie eine Zeitungsaustrang oder so, sondern so, wenn es brennt, dann bist du halt in dem brennenden Gebäude, wenn es blöd läuft. Und dann, wenn man so respektlos behandelt wird, ist, glaube ich, echt schwierig. Also ich konnte es nur verstehen, wenn es irgendwie mit Alkohol, was du irgendwie, was weiß ich, irgendwie Leute sind alkoholisiert und führen sie dann auf. Die führen sie ja bei jedem auf dann. Aber meinst du also in ganz normale Einsätze, wo alle nüchtern sind, sozusagen?
Ja, das kommt vor. Irgendwie. Natürlich ist, man weiß nie, was oder wie wird diese Person überrascht, wenn wir jetzt da kommen. Also die Leute könnten verwirrt sein, die könnten betrunken sein, die oder einen psychischen Ausnahmezustand haben und die greifen uns dann an. Also das kann man auch irgendwie in diesem Augenblick dann immer schwer sagen, warum und weshalb, aber es passiert ganz einfach. Und ich selbst bin ja schon mal mit Flaschen beworfen worden, zum Beispiel. Ich musste den überwältigen. Kollegen wurden mit Messern bedroht und die war glücklicherweise die Polizei schon dabei und hat die Sache dann geregelt. Aber sowas ist einfach das macht die Sache dann ja, um das einfach so auszudrücken, ja. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, die haben dann mit anderen Mitteln die Person dann ruhig gestellt.
Ja, klar.
Ja, genau. Ja, oder auch in Berlin beispielsweise, ne, wo der, ich glaube, ein ganzes Löschfahrzeug ist blockiert worden, die haben eine Straßenblockade gemacht, das wurde aufgehalten, die haben Gerätschaften aus dem Auto gestohlen oder das ausgeraubt, dann irgendwie Feuerwehrleute angegriffen. Und das ist einfach sowas, das geht gar nicht. Also wir fahren raus, um zu helfen und nicht um irgendwie selbst verletzt zu werden.
Also das ist so unglaublich einfach.
Ja, voll.
Ja, also wir fahren da zu jeder Tages- und Nachtzeit irgendwo raus. 365 Tage, 24 Stunden. Und um so einen Albtraum im Endeffekt zu erleben, ne? Wenn man sowieso irgendwie schon, also viele Einsätze sind nicht so besonders schön, ne? Und wenn du dann auch sowas noch erlebst, das erfreut dich dann nicht so sehr. Ja. Es gibt immer Gründe, warum machen Leute sowas. Na, also da könnte man vielleicht irgendwann wenn anderen fragen, der halt so Verhaltensweisen erforscht, aber das ist dann nicht mehr unsere Aufgabe.
Ja.
Mir ist gerade eine Frage eingefallen, tatsächlich wegen der freiwilligen Feuerwehr. Ihr seid ja freiwillig, das heißt, ihr werdet weder dafür bezahlt noch sonst irgendwas. Vielleicht, wie du schon gesagt hast, der eine oder andere hat eine kleine Aufwandsentschädigung. Aber müsst ihr nicht grundsätzlich alle speziell irgendwie versichert sein? Deine normale Krankenversicherung übernimmt doch mal, oder wird sich da nicht freuen, wenn die hört, du bist bei der Freiwilligen Feuerwehr und da bist du verbrannt, da hast du was gebrochen, da ist das. Mhm. Wird da nochmal irgendwie speziell versichert von irgendwem?
Ja, es ist tatsächlich so, sobald es zum Alarm kommt und wir die Meldung bekommen, wir losfahren, dann sind wir auf jeden Fall versichert. Also es gibt schon Versicherungen, die jetzt dann irgendwie, wenn wir einen Schaden haben, dann auch entsprechend entschädigt werden. Also das ist schon sichergestellt. Also es ist, wenn ich jetzt irgendwie einen Unfall baue auf dem Weg dahin, einen Wegeunfall beispielsweise, dann kann ich mir schon sicher sein, es ist jemand da, der das für mich übernimmt und ich das nicht aus meiner privaten Tasche irgendwo bezahlen muss.
Nein, das sowieso nicht. Ich meine, das ist nicht selber bezahlt, ist schon klar, aber hast du dann automatisch so ein Upgrade auf deine Krankenversicherung im Sinne von, du wirst zum Beispiel, also deine Möglichkeiten sind viel besser, wenn es jetzt mal schlimmer wird, dass du automatisch eine Reha bekommst, ohne großes Trara, dass du automatisch gewisse Sachen kriegst, die ein normaler, in Anführungszeichen, Kassenpatient jetzt nicht bekommen würde. Du kriegst du quasi so ein Behandlungs-Upgrade von Kassenpatient zu Privatpatient, so von der Behandlung her und sowas?
Weil, würdest du nicht Sinn machen? Nichts machen können, nee. Nee, leider nicht. Also das wäre mir jetzt auch nicht bekannt, dass wir irgendwelche Boni bekommen würden zum Beispiel. Ne? Also nee, das ist jeder da irgendwo noch privat versichert im Endeffekt. Aber wie gesagt, falls es wirklich mal so weit ist, dass man zu Schaden kommt oder Technik oder Gerätschaften oder irgendwas kaputt geht, dann ist schon jemand da, also der die Reparaturkosten übernimmt zum Beispiel.
Hm, ja. Okay.
Ja, genau, weil wir die ganze Zeit dazu negative Themen haben, da würde ich gerne wissen, also trotzdem bist du ja bei der Feuerwehr immer noch, seit 25 Jahren. Warum? Was ist geil an der Feuerwehr?
Was ist geil an der Feuerwehr? Warum mache ich das Ganze eigentlich? Ja,
das ist geil.
Nein, das ist ein Klischee, mit dem kann ich sofort eigentlich aufräumen. Also das stimmt ganz und gar nicht. Aber ja, also warum mache ich das Ganze? Also ich glaube fest daran, dass Menschen zu helfen oder in Not zu helfen eine entscheidende Rolle in unserer heutigen Zeit spielt und dass wir durch Solidarität und dem Miteinander in der Gesellschaft positive Veränderungen bewirken können. Und wenn wir alle gemeinsam einen Beitrag zum Gemeinwohl leisten. Also, ja, natürlich gibt's halt schon weitere Beweggründe auch nochmal. Man lebt in einer Gemeinschaft, man praktiziert Zusammenhalt. Es sind auch viele Menschen, die sich im Endeffekt einer Feuerwehr irgendwo anschließen. Also es gibt so diese Verbundenheit, ne? Es entstehen Freundschaften zum Beispiel. Man tauscht sich aus, man entwickelt oder erstellt ein Netzwerk, wo man vielleicht
ja,
auch
ist ja noch irgendwo auch spannend. Also
ja,
oder? Also aber es klingt wirklich blöd, aber es ist natürlich auch einfach immer was los.
Ja, das stimmt. Das ist auch ein Argument, worum es zur Feuerwehr geht. Es ist eine überaus spannende und auch herausfordernde Arbeit. Das ist der Umgang mit gefährlichen Situationen bei einem Brand, das Lösen von komplexen Problemen oder das Arbeiten unter Druck. Das bieten halt wirklich eine Abwechslung zum Alltag, ne? Und wo man auch persönlich daran vielleicht ein bisschen wachsen kann.
Jetzt mal Butter bei die Fische, ja. Weil also ich kann mir vorstellen, ich bin ja noch nie bei einer Feuerwehr gewesen, ja, und kenne mich ja so grundsätzlich nicht aus. Aber ich kann mir vorstellen, wenn ich bei der Feuerwehr wäre, dann da ist wahrscheinlich, abgesehen davon, dass natürlich niemand zu Schaden kommen soll, ja, grundsätzlich. Aber ich hätte, glaube ich, als Feuerwehrmann schon Bock, dass es brennt.
Ja.
So ein Brand löschen. Ich kann mir,
also natürlich.
Also ich weiß, das Herz jetzt blöd auf vielleicht, aber also man ist halt, es brennt heute, man legt ja das Feuer nicht selber, aber es brennt und ich kann mir vorstellen, das kann schon ab Bock machen, dass du so Feuer
löscht, also das ist oder? Tatsächlich so irgendwo.
Und Leute, Action und.
Ja, so, irgendwo ja. Braucht man natürlich auch oder diese Bestätigung seiner Daseinsberechtigung. Na, also warum mache ich das Ganze klar? Ich will helfen. Es ist Action, es ist Adrenalin und wenn du da wirklich rausfährst oder ausrücken, sagen wir mir immer, wenn du da hinfährst zum Einsatz und es muss wirklich wahnsinnig schnell gehen. Na? Also jeder Handgriff muss sitzen. Alles läuft irgendwie ultraschnell ab. Also da hast du eine Adrenalinausschüttung, sondern das Gleiche, die erlebst du sonst nirgends. Das hast du dann keine Achterbahn. Na? Also dieses Gefühl und danach irgendwo die Gewissheit zu haben, ich habe jetzt wirklich jemandem tatsächlich geholfen, das macht dich wirklich nachhaltig auch glücklich. Sowas.
Bist das du, ist, glaube ich, sofort.
Bist du nach 25 Jahren jetzt ein Adrenalin-Junkie? Brauchst du das?
Nein, ich bin tatsächlich schon deutlich ruhiger geworden. Also nach 25 Jahren und in einem ja leicht fortgeschrittenen Alter und mit der Gewissheit, ich habe Nachwuchs da, kann ich auch mal andere Leute vorlassen und mal die jungen Leute mal arbeiten lassen. Oder auch mal ja ein bisschen zurücktreten, ne, um sich vielleicht um andere Aufgaben zu kümmern. Manche wechseln in Führungspositionen, andere bekleiden andere Ämter oder Aufgaben. Also Arbeit gibt's halt genug. Also da wird es eigentlich nicht langweilig.
Du machst es ja lange und hast dementsprechend wahrscheinlich auch ziemlich viele schlimme Sachen gesehen. Ich meine, du wirst ja oder ihr werdet ja in der Regel gerufen, wenn es gerade nicht so gut läuft, also wenn es gerade schlimm ist. Da sieht man natürlich auch Verkehrsunfälle, Tote und was weiß ich was und Brände und Existenzen werden zerstört und verzweifelte Menschen und so. Hat das deine Perspektive oder hatte das irgendeinen Effekt auf deine Perspektive aufs Leben?
Ich würde mal sagen, man wächst an der Sache irgendwo. Also man sieht halt tatsächlich auch irgendwo Leid oder wenn es Menschen einfach schlecht geht. Und wenn man auch Hilfe irgendwie benötigt und es ja auch bekommt, man sieht auch die Dankbarkeit in den Menschen, in den Augen der Menschen. Manche kommen auch zurück und bedanken sich nochmal in Form von Dankeschreiben, von Briefen. Manche geben eine Spende her beispielsweise und sagen dann nochmal ausdrücklich, freuen sich, dass wir einfach in wirklich ganz schwierigen Situationen denen jetzt geholfen haben. Also das ist eigentlich etwas, das ist so diese Bestätigung, warum mache ich sowas? Na, sowas kommt dann einfach nicht mehr. Oder manchmal reicht auch ein Blick zum Beispiel, da muss man nicht mal irgendwo miteinander sprechen, wenn man jetzt irgendwie draußen steht. Also ich weiß irgendwie, bei einem Unwettereinsatz, die übrigens deutlich zunehmen, auch ja wahrscheinlich durch den Klimawandel bedingt. Wenn man draußen irgendwie Bäume weggeschnitten haben, Keller ausgepumpt, Straßendurchführungen, er kommt her, er schaut an, er packt an, er muss gar nicht sagen, er sagt, ja, wir sind in diesem Augenblick miteinander verbunden. Ne? Es ist, es gibt schöne Momente, ja, die hat jeder für sich irgendwo auch mal erlebt. Die muss man auch nicht immer kommunizieren. Ne? Sag aber auch, es gibt natürlich ja unschöne Einsätze. Wir haben Möglichkeiten, miteinander zu sprechen. Wir haben Möglichkeiten, dass wir ein Personal bekommen, die uns betreuen an Ort und Stelle. Also das sogenannte Kriseninterventionsteam, das kann man zum Beispiel nutzen, um die Situation vielleicht ein bisschen verarbeiten zu können. Also
falls das wäre eine Frage von mir gewesen, weil geil ist ja wirklich, dass du seit 25 Jahren, also sehr lange dabei bist. Das heißt, du hast da zwangsweise viel mitbekommen. Du bist ja auch sehr aktiv. Das scheiß Meldegerät ist ja an deinem Körper quasi festgewachsen mittlerweile. Ich kenne dich gar nicht.
Das kann man sagen.
Ja, ich kenne dich ja echt nicht ohne. Also ich habe das, glaube ich, noch nie gesehen, dass du ohne das Teil unterwegs warst. Aber dementsprechend hast du ja schon die verschiedensten Situationen erlebt. Jetzt hätte ich zwei Fragen tatsächlich. Frage eins ist, wie oft nimmst du jetzt noch nach deiner Erfahrung oder wahrscheinlich war es am Anfang mehr, jetzt weniger, noch Situationen im Kopf mit nach Hause?
Das ist unterschiedlich, je nachdem, welches, ja, oder welcher Einsatz es war oder welche Situation oder welche Lage. Im Großen und Ganzen würde ich immer jedem so empfehlen, also das Ganze nicht unbedingt so an einen so rankommen zu lassen. Und falls man irgendwelches, ja, Leid oder Blut oder auch vielleicht Todesfälle nicht sehen möchte, man muss nicht ganz vorne arbeiten. Na, man kann immer noch sagen, hey, heute nicht, mir geht's heute nicht gut. Ich bleibe ein bisschen im Hintergrund, ich steige in das zweite Fahrzeug rein, ich komme jetzt aber später mit dazu. Heute machst du mal, auch das kann man machen.
Na? Aber wie oft passiert es dann, dass man sagt, okay, das geht mir jetzt nicht aus dem Kopf, keine Ahnung,
selten. Ja, also wirklich, das ist wirklich selten. Es gibt manchmal Situationen, ja, das will ich gar nicht irgendwo verschweigen oder verneinen, das kommt vor, aber es sind tatsächlich selten solche Situationen. Aber natürlich im Laufe von einer langen Zeit, wenn man dabei ist, das häuft sich irgendwann und manches vergisst man einfach nicht, ne? Also wie das Ganze so war. Aber es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie, oder ich jetzt in meinem Fall, ich kann jetzt von dir auch nicht sprechen, dass man daran zerbricht oder so. Also das auf keinen Fall. Sonst würde ich es jetzt nicht machen.
Weil ich meine, also eine freiwillige Feuerwehr ist ja meistens auch in einem kleineren Ort, oder in dem Einsatzradius kennt man ja zwangsläufig dann auch Leute, deswegen ist die Chance ja wahrscheinlich auch recht hoch.
Boah, stimmt,
ja. Dass man dann auch sich um Leute kümmern muss, die man ja auch wirklich kennt. Dass es oder vielleicht sogar Familie ist oder Freunde oder Bekannte. Deswegen stelle ich mir das auch schwierig vor. Aber Digga, du hattest eigentlich noch eine zweite Frage.
Genau, die zweite Frage, das ist jetzt ein bisschen random, aber hast du eben wieder auch dadurch, dass du viel gesehen hast in deiner Karriere, hast du schon mal erlebt, dass ein Feuerwehrmann in der Situation war, wo einer der Betroffenen ihm den Arsch gerettet hat?
Tatsächlich nicht. Also, oder eigentlich kein Fremder oder so oder Fremdpersonal, also wenn, dann waren es nur wir intern so.
Okay.
Also
weißt du, ich meine,
das haben wir schon mal gehabt, ja.
Unwettersituation, der Feuerwehrmann hilft jemanden und auf einmal fällt ein Baum auf ihn drauf und ihm muss geholfen werden und es steht gerade einer von den Meldern da und der hat ihm dann geholfen oder sowas.
Mhm. Also auch das kommt vor. Also tatsächlich sind Verletzungen für die Feuerwehrleute im Einsatz eher gering. Ne? Meistens sind es aber tatsächlich irgendwie ein paar so Wegeunfälle. Klar, es können sich immer mal kleinere Verletzungen geben. Kleine Körperteile, dass irgendwo mal verletzt werden oder irgendwie dann Blut austritt. Manche kriegen mal für Kreislaufschwäche beispielsweise. Es ist ja klar, wenn du irgendwie Höchstleistungen gibst im Atemschutzeinsatz, kommst zurück und so, kommst zur Ruhe und so und plötzlich merkst du so, hoppala, es geht nicht mehr, ich muss mich mal hinsetzen, also mir wird's irgendwie vielleicht schummrig, ich brauche mal kurz irgendwie Pause oder Wasser, dann setzt du dich hin, dann kannst du wieder regenerieren. Das kommt schon auch vor, ja. Also ich komme noch erinnern, zum Beispiel wir mussten mal Wespen wegmachen, also einer hat mal irgendwie einen Bienenstich ins Gesicht bekommen, der war irgendwie auch allergisch auf sowas. Wir mussten ins Krankenhaus gefahren werden, andere waren mit einer Fingerverletzung, andere ist mal abgestürzt, hat den Fuß verletzt, also solche Geschichten kommen schon vor, aber jetzt nichts Größeres. Also da muss man ganz ehrlich sagen, da passen wir tatsächlich aufeinander wirklich gut auch auf.
Du bist schon geil. Du bist eigentlich in einer der krassesten Gangs, die es so gibt, muss man schon sagen, oder? Weil ihr habt ja alle Fähigkeiten, seid alle durch Funk verbunden, ihr habt ständig Kommunikation, ihr seid schon heftige Gang einfach.
Ja, also heute ist es durchaus spannend, bei so einer Feuerwehr auch zu sein. Wir haben auch ganz, ganz viele verschiedene, unterschiedliche Berufe, Berufszweige. Wir haben Doktoren, Doktoren der Chemie, wir haben Kaufleute, wir haben Ingenieure, wir haben Handwerker. Klar, es sind auch Auszubildende mit dabei, ne? Oder auch Banker, quer gemischt eigentlich, ne? Also jeder kann aus seinem Beruf auch irgendwas mitbringen, irgendwas mitnehmen. Diese Expertise, die man an der Einsatzstelle auch irgendwo braucht und dann oder eine elektrotechnisch erfahrene Person irgendwo draußen, ich bin mir nicht unsicher, kann ich das bedienen, also bin ich da safe, ich hole ihn dazu, er schaut sich das kurz an, er kann das übernehmen zum Beispiel. Also das ist wirklich ein wahnsinniger Vorteil, den man da auch wirklich hat, wenn man viele, viele verschiedene Berufe auch in den eigenen Reihen hat.
Das ist geil, das stell ich mir. Du kannst ja quasi... Ja.
Wobei Banker kann man eigentlich, also Bank, den kann man sich sparen, oder? Der bringt gar nichts.
Nein, das stimmt nicht. Man muss jetzt hier unterscheiden. Wir haben den Einsatzdienst und wir haben den Verein.
Ach, stimmt. Ja. Finanz,
ja,
natürlich. Funding und so.
Ja, ja, also der macht zum beispielsweise den Kassier. Okay. Da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Also die Feuerwehr an und für sich, das ist dann nur eigentlich, sagen wir mal, das technische Gerät oder auch nur das Gerätehaus und vielleicht der Träger, also die Gemeinde, die Stadt ist immer der Träger der Feuerwehr. Der muss die Gerätschaften stellen. Aber die Feuerwehr an und für sich, die wäre jetzt nichts ohne den Verein. Ne? Der Feuerwehrverein, das sind wir. Wir Feuerwehrleute sind der Verein. Ohne uns würde die Feuerwehr nicht funktionieren. Also die Menschen selbst sind eigentlich nur der Verein. Wir unterhalten da drin, die ganze Feuerwehr. Und ein Verein, das ist natürlich auch eine Geschäftsform, also so treten wir natürlich in der Öffentlichkeit auf, die braucht verschiedene Positionen. Ne? Als eingetragener Verein brauchst du einen Vorsitzenden oder
Kassenwart oder sowas.
Ja, ich sage auch mal Geschäftsführer, einen Schriftführer, du brauchst einen Kassier, du brauchst Führung zum Beispiel, ja. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Positionen, damit einfach der Laden auch läuft. Ne? Es ist wie ein Unternehmen auch geführt.
Ja, aber also, warte mal, müssten Sie da nicht theoretisch Feuerwehr e.V. heißen?
Ja, so sind wir auch.
Ihr seid die Feuerwehr e.V.?
Wir sind e.V., der eingetragene Verein. Das ist richtig. Als Geschäftsform.
Ist das jede Feuerwehr? Also jede freiwillige Feuerwehr?
Nicht jede Feuerwehr, aber schon ziemlich viele. Die müssen auch irgendwo sich im Hintergrund ein bisschen absichern, dass sie halt auch irgendwo ja bedingt geschäftsfähig auch sind, ne, wenn es um Mitgliedsbeiträge geht, um Spenden zum Beispiel, ne, oder rein, wenn man irgendwelche Ausgaben hat, wenn man was kaufen will. Ja, sonst würde das Ganze auch mit dem Finanzamt ein bisschen Probleme geben und da hat wirklich auch keiner Lust, dass er sich mit denen anlegt, gell.
Ja, aber jetzt macht es für mich auch ein bisschen mehr Sinn mit der Versicherung und so, weil über einen Verein ist das natürlich schon ein bisschen was anderes dann, klar. Das macht dann schon Sinn. Mhm. Was waren so deine, ich will
warte, jetzt, ich will mal ganz kurz, machen wir mal einen ganz kurzen Break, durch, oder? Und machen mal ein bisschen was auf die Playlist.
Oh, gute Idee.
Bevor wir es vergessen, ich habe leider keine bessere Überleitung gefunden.
Man braucht
ja nicht. Wir haben ja eine Playlist, Sound to Dorf, die gibt's bei Spotify, da könnt ihr folgen und ihr könnt uns auch gerne eure Wünsche schicken und die kommen dann auf diese Playlist. Wir tun jede Woche unsere Hits drauf und auch diese Woche haben wir wieder einen Wunsch von unserem lieben Freund, dem Bohm. Der Bömi hat sich gewünscht. Also der Bohm hat sich gewünscht, Watch the World Burn.
Passt ja. Nicht im Ernst, oder? Doch.
Aber der wusste nicht, dass du heute Gast bist.
Ach, krass, Alter.
Nee, ich glaube nicht. Also.
Von Falling in Reverse.
Passend zum Thema.
Bin sehr gespannt.
Ja. Das ist echt krass.
Ja, der Basti wünscht sich Firestarter von Prodigy.
Firestarter. Okay.
Aber ich habe schon gewusst.
Digga? Ich hätte gerne It's Getting Hard in Here.
Von Nelly. Okay. Sich alle thematisch abgesprochen. Fizzle, hast du auch einen Musikwunsch?
Ja, jetzt wird es natürlich schwer, jetzt muss ich einreihen in den Songs, wenn es über Feuer geht. Aber ich glaube, da wünsche ich mir doch von The Doors Light My Fire.
Okay.
Auch gute Wahl.
Sehr gut. Und ich tue was ganz anderes drauf, was überhaupt nichts mit euren lustigen Wortwitzen zu tun hat. Und zwar I Know How I Feel von Parcels. Sehr entspannter Funk-Beat.
Muss er wieder aus der Reihe tanzen.
Etwas Besonderes.
Ich will nicht negativ werden, deswegen viel lieber positiv. Was war für dich, wenn man das so bezeichnen kann, der geilste Einsatz in deinen 25 Jahren?
Also rein sexuell ja, jetzt genau. gesehen.
Ach so.
Wurde gedacht, das
geile.
War geil.
Geile Einsätze. Ja, da musst du jetzt tatsächlich überlegen. Also gibt es schon viele Einsätze, die bleiben in Erinnerung und die jetzt einfach auch Spaß gemacht haben. Also man kann schon sagen, Einsätze, die jetzt ohne Personenschaden waren, wo man einfach mal richtig ja die Sau rauslassen konnten, um einfach mal das so zu sagen, na, also mit ohne Wasser zu sparen, zum Beispiel, wo man auch mal einiges kaputt machen durfte. Also ja, klar, macht sowas auch mal Spaß mit Kettensägen, Sachen ja, zerstören und so.
Benutzen,
ja.
Mal irgendeine Tür genau, eindreschen ja, oder so. Oder?
Türen das aufbrechen, geil, ja. Ja, mit Unmengen an Wasser arbeiten zum Beispiel. Ja, oder draußen im Freien, wo man weiß, okay, hier sind wir safe. Also ja, ist klar, macht Spaß, macht Bock und irgendwo lebt man halt dann auch dafür. Ne?
Okay, das sind also diese Einsätze. Also du gehst in den Einsatz, weißt erstmal nicht, okay, Schaden oder nicht. Wenn du vor Ort bist, siehst du, okay, keine Personen kommen zu Schaden. Es geht hier rein nur um, was weiß ich, Immobilie oder was auch immer. Und da fängt ja, dann der Spaß an. Also da sagt man, okay, ja, alles klar, ab hier können wir machen, was wir wollen, mehr oder weniger.
Ja, also zum Schutz von Sachwerten oder um einfach irgendwie ja, ein Feuer im Freien irgendwo abzulöschen, wo jeder weiß, okay, jetzt können wir mal so richtig hier Gas geben und so. Klar, logisch macht das Bock, das, ja, glaub ich. Das kann man jetzt gar nicht irgendwo auch leugnen, ne?
Nee, aber ist ja auch Sinn der Sache. Ich meine, sowas kann man dann automatisch auch wieder zum Üben nehmen, oder? Da kann man nochmal den, der zum ersten Mal mitfährt, sagen, so, das ist gerade die perfekte Gelegenheit, das ist ein echter Einsatz, jetzt kannst du hier mal ein bisschen üben, wahrscheinlich, ja, oder?
Ja, ganz genau. Also das ist auch so, wenn jetzt mal ein Junge mitfährt, dann sagst du, pass auf, du, jetzt nimmst du das Strahlrohr, jetzt machst du das mit dem Schneidgerät, mit dem Spreizer, mit der Kettensäge oder was immer. Wir haben ja so viele Gerätschaften, ne? Aber auch die müssen natürlich mal lernen und nur so schaffst du auch, nimmst ja denen auch die Scheu so ein bisschen. Ne? Die wollen ja auch ein bisschen was sehen, ein bisschen was lernen, ja, und ein bisschen was fühlen. Ja.
Ja.
Das finde ich echt gut. Das finde ich, also das glaube ich schon, dass es richtig Bock macht. So mal, ich meine, wann kommt man mal in den Genuss, die Tür eindreschen zu können und so Sachen? Ich hätte persönlich schon Bock auf sowas tatsächlich auch.
Ja, wir haben auch verschiedene Sachen. Also man muss also sagen, eine Tür eindreschen, das funktioniert nicht so. Na, wenn man sich im Film das vorstellt. Also,
doch, genau so funktioniert das.
Dass du hinläufst mit dem Fuß, mit dem ganzen Gewicht und so. Nein, funktioniert dann so wie den Comedy-Filmen, sondern du prallst ab an diese Tür und liegst am Boden wie ein Käfer.
Und brichst dir die Schulter oder Schlüsselbein wahrscheinlich noch.
Im schlimmsten Fall ja. Na? Nee, wir haben tatsächlich Türöffnungsset, Schlüsselset oder Dietriche oder rabiates Werkzeug, um uns irgendwie Zugang zu Wohnungen oder zu Häusern verschaffen zu können. Also ja.
Ja, das ist ja auch voll krass. Auch was ich gesehen habe, als ich da kurz bei euch in der Feuerwehr war. Ihr habt ja auch so Pläne von öffentlichen Gebäuden und so weiter. Ihr wisst genau, wo ihr dann anfahren dürft oder müsst oder könnt. Und ihr habt immer schon einen Überblick über die Gebäude, bevor ihr überhaupt da seid. Ich glaube sogar digital auf so ein iPad und so.
Ja, richtig. Wir haben natürlich für kritische Gebäude oder Objekte gibt es Alarmpläne. Oder Brandschutzpläne, wie man so nennt. Darin sind ja verschiedene Sachen verzeichnet, wie zum Beispiel Anfallswege, Fluchtwege, Sprinkleranlagen zum Beispiel, oder wo ist die BMZ, das ist eine Brandmeldezentrale, es ist sozusagen die erste Anlaufstelle. Wenn ein automatischer Rauchwarnmelder angesprochen hat, dann fahren wir dahin, wir schauen uns die BMZ an, die Brandmeldezentrale. Da ist ein Display dort. Man sieht, was ist es für ein Rauchmelder? Wer hat angeschlagen? In welchem Raum befindet sich der? Es gibt dann Laufkarten, die nehmen wir mit. Wir dringen ins Gebäude vor und anhand dieses Plans können wir dann exakt den Raum ansteuern, wo eben dieser Rauchmelder ausgelöst hat und diesen Raum dann kontrollieren. Also ist hier ein Feuer drin oder ist es nur eine Rauchentwicklung? So eine BMZ ist ja eigentlich dann nur so eine Art Frühwarnsystem, wenn man so will. Das ist bei kleinsten Mengen an Rauch zum Beispiel, es wird unter Umständen schon irgendwo eine Zigarette auch manchmal erreichen, um diesen auszulösen. Also ja gut, vielleicht nicht Zigarette oder schon ein bisschen stärker. dann springt eben diese Meldung an und die Alarmmeldung geht sofort an die Leitstelle. Die schickt uns hin, das zu kontrollieren. Wir stellen fest, Brand ja oder nein und können dann entsprechend den Einsatz weiter abarbeiten. Ja.
Ja.
Oder es gibt auch zum Beispiel Flächen, sind eingezeichnet in so Plänen, wo wir zum Beispiel die Drehleiter aufstellen können oder wo sind die nächsten Hydranten zum Beispiel, wo ist die Wasserentnahmestelle. Ja, also das liefert uns wirklich sehr viele Informationen, auch schon bei der Anfahrt, um wirklich schnell halt auch helfen zu können oder aktiv werden zu können, ohne vorher lang zu überlegen, wo ist das Ganze und schauen. Also da vergehen wirklich wertvolle Minuten. Das kann dann wahrscheinlich ja manchmal über Leben und Tod entscheiden.
Das ist schon sehr organisiert, die ganze Truppe da. Das ist schon geil. Also trotzdem, dass sie halt freiwillig sind, das ist alles sehr, sehr professionell. Das muss man schon mal festhalten.
Ja, höchst professionell.
Also ja. Total krass einfach. Also auch eine freiwillige Feuerwehr muss halt genauso geführt werden wie eine Berufsfeuerwehr. Die gleichen Arbeiten, die gleichen Tätigkeiten, Ausrüstung muss gewartet werden. Das Unternehmen muss halt auch, also ich sage in Anführungszeichen Unternehmen, es muss auch geführt werden. Es muss Leute geben, die sich um Atemschutzgeräte kümmern, dass alles funktioniert, dass die Sachen auch geprüft werden. Na, die müssen dann regelmäßig auch eingeschickt werden, zum Beispiel. Es muss um Ersatzbeschaffung gekümmert werden. Geräte oder Einsatzfahrzeuge oder auch die Gebäude, die Einrichtungen, die brauchen Pflege. Ne? Da muss auch mal irgendwann mal gewaschen werden. Auch das gehört mal zu der Aufgabe mit dazu. Ja, viele, viele Verwaltungsaufgaben. Ne? Jemand muss die Kasse machen. Jemand muss sich um die Mannschaft kümmern. Natürlich gibt es auch Vereinstätigkeiten. Das, ja, so als kleine Motivation halt auch, dass die Leute auch gerne zur Feuerwehr kommen. Ne? Also da gibt's auch mal Kameradschaftsabend oder mal gemütliches Beisammensein. Es gibt mal einen Ausflug, eine Weihnachtsfeier. Ein
Feuerwehrfestel.
Ja, Feuerwehrfestel gibt's natürlich auch. Ja.
Und wird jetzt sehr schnell ausgepackt bei Feuerwehrfest. Ja. Ja, aber dass ich vergleichen könnte, habe die ganze Zeit auf die Gelegenheit gewartet, jetzt einen C-Schlauchwitz bringen zu können.
Einen C-Schlauchwitz, ja, du kennst ja eher unbedingt.
Ja, doch, ich hab ein bisschen, was man halt weiß, oder? C-Schlauch ist halt der Große.
Tatsächlich nicht, das ist einer der kleineren. Oh, also,
habe ich noch nie gehört.
Aber den C-Schlauch ist eigentlich so der Standardschlauch, den man irgendwo verwendet für den zum Löschen oder für den Innenangriff oder Außenangriff. Dann eher diese B-Schläuche sind dann etwas dicker. Die werden zum Fördern von Wasser verwendet, vom Hydranten zum Fahrzeug, vom Fahrzeug zum Verteiler und dann entsprechend werden dort die C-Rohre verwendet. Weil so einen fetten B-Schlauch, also das schaffst du dann kaum mehr zum Halten. Also ist so viel Druck drauf und so viel Bar, die Kraft hast du nicht. Also das fetzt sich dann weg. Also, ja. Da liegst du am Boden. Das schaffst du nicht. Es gibt auch noch irgendwie die Größe, diese so A-Schläuche, die verwenden wir dann eigentlich für Ansaugtätigkeiten aus Löschwasserentnahmestellen, also aus Bächen oder so aus Weihern und so, falls sowas überhaupt notwendig ist. Also für Feuerwehren in der Stadt ist das eher unüblich. Es gibt Hydranten oder wasserführende Fahrzeuge, die an Ort und Stelle stehen. Die haben auch einige Liter Wasser dabei, oder mehrere tausend. Da kann man erstmal arbeiten für die ersten paar Minuten, bis man dann eben den Hydranten angeschlossen hat und wieder die Wasserversorgung hergestellt hat.
Da hätte ich jetzt mal eine kurze Frage privater Natur tatsächlich, weil ich jetzt gerade dabei bin, jetzt dann, eigentlich schon viel zu spät, aber ich bin gerade dabei, meinen Pool jetzt dann bald aufzustellen. Ist es so oder ist es ein Gerücht, dass ich die Feuerwehr
anrufe? Nein, wir machen sowas nicht. Nein.
Ist es nicht so, wenn ich sage, hey, nee. Komm, Fissel, ich spende euch, keine Ahnung, 5 Kassen Bier, könnt ihr mir mal 13.000 Liter da reinlassen?
Nee, das machen wir tatsächlich nicht. Also stell dir vor, du würdest dieses Feuerwehrfahrzeug jetzt blockieren, um in deinen Pool 13.000 Liter Wasser reinlaufen zu lassen und währenddessen passiert irgendwo was und genau dieses Fahrzeug wird gebraucht. Was machst du denn dann?
Ja, ich
also das. Ja, eben, genau. Also, aber jemand anders würde wahrscheinlich dieses Fahrzeug oder auch die Einsatzkräfte, die natürlich jetzt dieses Fahrzeug hier bewegen oder bedienen, der wäre auf die angewiesen. Ja,
und jetzt, also ist es nicht so, dass gewisse Fahrzeuge auch zum Beispiel Bewegungsfahrten brauchen und dass die derzeit sowieso abgemeldet sind, also offiziell abgemeldet und dementsprechend beim Einsatz nicht gebraucht werden, weil die einen Ersatz dafür haben zum Beispiel?
Bewegungsfahrten führen wir natürlich durch, aber dann ist es das Fahrzeug eben frei auf Funk. Es gibt verschiedene Tastenkombinationen, die man im Fahrzeug drücken kann, und der Disponent in der Leitstelle sieht dann, was macht dieses Fahrzeug, wo befindet sich dieses Fahrzeug. Es ist eine Statusmeldung.
Das füllt bei Digger den Pool auf.
Ja, genau.
Also. Digger, ja. Ganz ehrlich, das macht man ganz einfach. Ja, du legst ein kleines Feuer im Garten, im dann Pool. Hast du nämlich eine Klung. Im Pool, ja genau, im Pool, das ist ja perfekt eigentlich. Und dann sagst du, ja, jetzt brennt mein Pool,
jetzt seid ihr
schon da. Okay, also das, ja, ist, das kann man nicht machen. Ich kann jetzt nicht hier bei der Dorffeuerwehr sagen, jo, wie schaut's denn aus, haut's aus, mal da ein paar Liter Wasser rein.
Also ich würde es nicht ausschließen, wenn du jemanden kennst, der wo es sagt, jo, kommst du mir vielleicht vorbei und so, macht's hier mal eine Feuerwehrübung und so. Und
man müsste es als Übung deklarieren. Und so,
dann, ja, ich würde das nicht sagen, dass das jetzt komplett ausgeschlossen ist. Also wir machen es tatsächlich nicht, also aus genau diesen Gründen, die ich jetzt gerade genannt habe.
Ja, aber okay, macht aber auch Sinn. So.
Ja, das geht nicht. Du wirst ein Fahrzeug blockieren oder Einsatzkräfte blockieren und ein anderer Bewohner oder Einwohner, der würde es doch dringend brauchen. Also das können wir nicht machen. Also vor allen Dingen nicht, wenn die Bevölkerung, die zählt ja auf uns, also die kennen uns auch, also oftmals halt auch persönlich, und die sagen dann, hey, was macht sie denn da? Also das ist doch nicht eure Aufgabe. Vor allen Dingen, weil sie uns auch unterstützen, weil sie uns auch finanziell unterstützen, mit Mitgliedsbeiträgen. Es gibt auch passive Mitglieder, die uns hier unterstützen, oder ehemalige. Also das kannst du nicht machen. Ne?
Schade. Wäre schneller gegangen,
ja.
Aber okay.
Ja, wie gesagt, auf dem Dorf, wenn du jemanden kennst, also ich würde es nicht ausschließen. Also
alles gut.
Wahrscheinlich grundsätzlich unmöglich, aber ja. Es gehört sich halt nicht, sagen wir es so.
Okay. Ja. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir mal Schluss für heute. Und verziehen uns in die Aftershow, die exklusiv ist bei patreon.com/downtodorf. Da wird der Fissel uns noch ein paar Fragen beantworten. Der hat da gerade Zettel vor sich.
Ja, vielleicht diese Fragen, die wir in der Folge 122 noch irgendwo erwähnt haben, die hätten wir jetzt noch durchgehen können.
Okay, dann gehen wir die noch kurz in der Aftershow durch. Und dann würde ich sagen, was ist für heute? Fissel, mega geil, dass du hier warst. Ich bin total beeindruckt von der Feuerwehr und von dem Feuerwehrsystem. Und ich finde, zumindest ging es mir bisher so, die ganzen Feuerwehrleute und so, die kriegen viel zu wenig, wie sagt man,
Props.
Props, das stimmt, genau, weil wirklich, das ist wirklich, das ist so krass eigentlich, und ohne euch wären wir alle am Arsch. Deswegen großen Respekt und vielen Dank. Das war richtig cool und informativ und spannend. Ich hoffe, euch zu Hause hat es auch interessiert und Spaß gemacht. Genau, und wenn ihr uns unterstützen wollt, dass auch wir weitermachen können und euer Langeweile Feuer löschen können, dann könnt ihr uns unterstützen bei patreon.com/downtodorf. Da könnt ihr uns für 2 oder 5 Euro unterstützen im Monat. Und dafür kriegt ihr die exklusiven Aftershows und Pre-Shows und so weiter, die wir jetzt eben im Anschluss aufnehmen. Gibt's ganz viele, ich glaube über 60 Stück schon. Genau. Und es gibt ja auch schon Leute, die uns unterstützen. Und zwar,
ja, da haben wir die Julia, den Bene, die Lena, den Werner, den Andi, den Stevie und den mysteriösen Zorro. Vielen Dank für eure Unterstützung und wir sehen uns in der Aftershow. Ciao, ciao.
Also, folgt uns rüber, kommt mit rüber. Da wird jetzt nochmal schön gefeuerwehrt. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.
Danke sehr.
Zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Down.